Im Studio der Matzel, die Ariana und die Gisela. Und Ariana, du bist Freiwillige, machst ein FSJ am Uhland-Gymnasium und hast jetzt deine ersten Herbstferien hinter dich gebracht. Und was hast du alles erlebt? Du warst viel unterwegs, ja?
Ja, genau. Ich war in vier Tage in Lörrach. Ich habe eine Freundin von meinem Papa, eine ältere Freundin von meinem Papa besucht da und ich habe ihre Familie kennengelernt, weil ich habe nur ihren Namen gehört, als ich ein Kind war. Sie heißt Angie und jetzt in diesen Herbstferien, ich habe gesagt, okay, ich konnte nach Lörrach reisen und ihre Familie besuchen und kennenlernen auch. Und ja, das war eine wunderschöne Erfahrung für mich.
Ja, wie war das? Was habt ihr da alles gemacht? Und wie war das, so alte Freunde von deinem Vater kennenzulernen?
Am Anfang war ein bisschen komisch, weil ich habe nur per WhatsApp, wir haben nur per WhatsApp geredet. Aber jetzt in der Real Life, das war ganz anderes, weil ich dachte, okay, ich konnte vielleicht mit ihr auf Spanisch sprechen. Aber dann, ich habe gesagt, nein, wir sind in Deutschland und für mich ist es besser, auf Deutsch zu sprechen. Ich kann Übungen und mein Deutsch verbessern. Ja.
Was habt ihr alles gemacht da in Lörrach?
Wir haben, sie lebt, ich glaube, 5 Minuten zu Fuß nach der Grenze von der Schweiz. Und ich glaube, wir waren die 4 Tage ungefähr in der Schweiz, weil Lörrach ist in der Nähe von Basel. Das ist eine wichtige Stadt in der Schweiz, denke ich. Und wir haben die Innenstadt besuchen. Auch es gibt eine Fundación Bellalor, das heißt, und das war eine Ausstellung von Goya, einem spanischen Maler. Und ich habe so viel Glück. Außerdem gab es eine Ausstellung von Frida Kahlo und ich habe ein paar Malen gesehen und das war wunderschön für mich.
Ja.
In der Schweiz wie fandest du das? Die Schweiz, ist die anders als Deutschland? Hast du einen Unterschied festgestellt?
Ich konnte nur sagen, dass wenn ich in ein Restaurant gehe zum Beispiel, die Kellner oder die Leute, die Mitarbeiter von da, hat mir nur meine Kopfpass von meinen Impfung anbieten, pedir.
Ja, gebeten.
Und mit einem Ausweis und einem Foto von mir. Aber das und die andere Sache, ich denke, das war das Gleiche, keine großen Unterschiede.
So optisch sah alles gleich aus und war nicht sauberer, nicht teurer? Ist es nicht teurer, die Schweiz?
Ja, ein bisschen. Ich glaube, die Preis von dem Museum war ein bisschen teuer, aber in dieser Zeit gab es eine Angebote von jungen Leuten, das unter 27 Jahre alt hat frei ein Ticket. Ja, so für mich das war
super.
Ja, günstig.
Perfekt. Und erzähl mal nochmal, wie hat diese alte Freundin von deinem Vater eigentlich deinen Vater kennengelernt? Wie kommt es zu dieser Verbindung, die jetzt hier wieder durch dich neu belebt wurde?
Okay, ich glaube in den 98 Jahre, diese Freundin von meinem Papa hat nach Lateinamerika gereist und sie hat in Ecuador und in Peru ein Praktikum gemacht. Und während sie war in Peru, sie hat ein Praktikum in der Arbeit von meinem Papa und da die beiden haben sie kennengelernt.
Was arbeitet dein Papa?
Papa arbeitet in einer ONG, eine ohne Nichtregierungsorganisation, das heißt DESCO DESCO ist in Villa Salvador auch. Und in diese ONG arbeiten mit Frauenrechten und Umweltthemen. Ja.
Und was macht dein Vater da genau, dein Papa?
Mein Papa ist der Chef von die SEBE. Von
dem Sitz?
Ja, den Sitz von dem Büro in Sevilla, weil DESCO ist ungefähr eine große ONG, das hat verschiedene Büros, nicht nur in Lima, sondern auch, ich glaube, in den Bergen, in Ayacucho und auch in den Regenwald, in den La Selva.
Aber nur in Peru, also eine peruanische.
Ja, aber es Desko arbeitet auch mit andere ONG von Spanien und auch von Deutschland. Ja, zum Beispiel Miserior, das ist, glaube ich, eine katholische oder religiöse, ja.
Aber es sei interessant. Ein Mann arbeitet für die Frauenrechte. Normalerweise sind Frauen. Aber super. Es gibt nicht nur Frauen für Frauenrechte, es gibt auch Männer, das interessiert auch für die Frauenrechte.
Ja, genau. Mhm. Ja, ich finde auch total interessant ist seine Arbeit. Und es gibt immer diese Verbindung, als ich ein Kind war, immer Leute aus Ausländer, zum Beispiel aus Europa, kommen zu Hause und ihre oder seine Erfahrungen erzählt. Und ich habe als Kind da kennengelernt und ja, ein bisschen, dass es gibt andere Erfahrungen, nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Europa.
Mhm. Und hatte dein Vater Probleme, weil er vor Pro-Frauenrechten war oder ist noch?
Keine Ahnung, aber ich glaube, am Anfang vielleicht, es gab einen Probleme, aber
oder
nichts.
Oder Verurteilen von anderen Personen?
Ja, vielleicht, aber er hat mir vielleicht nicht da erzählen, okay. So, ich bin nicht sicher.
Aber an was erinnerst du dich noch, an was an Gästen bei euch dann zu Hause war, wenn du es gerade so sagst, da waren immer Ausländer da?
Auch. Ja, nicht so viel, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ein Freund von kommt aus Spanien, er heißt Pedro und er war zweimal in meinem Haus, aber ich war, ich glaube, die erste Mal 3 Jahre alt und die zweite Mal, ich glaube, 7 Jahre alt. Und ja, er hat mir aber, ja, wie ist, ich glaube, ich war neugierig, wie ist das Leben in Europa oder welche sind die Unterschiede? Aber dann, als ich eine Teenager war, ich glaube, ich interessiere mich, wie ist die Politik oder wie ist die Gesellschaft da oder hier, ja.
Und was haben die dir erzählt?
Dass zum Beispiel, ich erinnere viel über diese Unterschiede in dem Bildungssystem, dass hier nach dem Abi man kann an die Uni gehen oder eine Volkshochschule, ja, nicht nur wie in Lima oder in Peru, dass du musst nach der Schule eine Prüfung machen und deine Noten, es ist so wichtig und einen Platz an der Uni haben, ja.
Aber auch hier gibt es da ja schon, also Numerus Clausus und Medizin kann man auch nicht so einfach studieren.
Ja, klar.
Das schon.
Hm? Ja, und außerdem, zum Beispiel von dem Müll, sie hat mir viel erzählt, dass hier also viel Müll trennen, du musst eine Müllcontainer und das ist für, ich weiß nicht, Plastik, Papier und in Peru, wir haben nicht so viel über diese Regeln.
Nee, bei uns ist alles in einem Sack.
Genau.
Es gibt in der letzten Zeit verschiedene Umweltbewegungen in Peru, aber sind nur Container, aber sind ganz selten in Lima.
Ja, es gibt nicht so viel oder vielleicht gibt es in nur kleiner oder reicher Bezirks.
Habe nur gehört, sind nur für Flasche, aber auch nicht für bestimmte Fahrtflasche. Also, weil hier ist für braune Flasche, transparente Flasche, grüne Flasche. Dort ist nur ein Container für alle Flaschen.
Aber es gibt auch Pfandflaschen in Peru. Die Pfandflaschen, die Flaschen für Bier, die gibt man doch meistens zurück. Ne?
Gibt es doch?
Nein,
nicht mehr.
Nein.
Das waren doch früher in so Cajas.
In den 80er Jahren, ja.
Nein.
Als ich klein war, ich erinnere mich auch mit Coca-Cola und mit Bier. Aber in der letzten Zeit, nein.
Nein, wie hier nicht mehr.
Nee.
Nein.
Sicher. Gut, na, also da gibt es was Neues hier anzufangen. Dann nochmal zurück zu Desko. Inwiefern dich das auch geprägt hat, diese Arbeit. Was glaubst du, was hat es für einen Einfluss auf dein Leben und gehabt, wenn die Arbeit von deinem Vater und auch diese Begegnungen, die damit zusammenhingen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass seine Arbeit hat mir in meinem Leben oder in meiner Meinung einen Einfluss, weil ich habe immer gesehen, dass gibt es andere Teile von der Welt, dass ich konnte kennenlernen und eine neue Kultur auch, also auch die Sprache. Und wenn ich habe über diesen Freiwilligendienst wissen, ich habe gesagt, warum nicht? Ich konnte auch da 18 Monate in Deutschland oder in Tübingen leben und ja, neue Leute kennenlernen. Ja.
Hat dein Vater dir auch mal Druck gemacht, so ein bisschen? War er auch streng?
Nix. Ich glaube nicht so. Ich glaube, das war meine Entscheidung. Aber ich bin sicher, dass er freue sich, wenn ich habe gesagt, okay, ich konnte. Und ich war Bellen von Fea Alegria, so die nächste Freiwillige sein. Ja.
Also er freut sich mit und hattet ihr auch trotzdem, gibt es irgendwie, das klingt alles so harmonisch und so, ja. Ihr, ne, alles gut, aber wann gab es auch mal eine Zeit, wo du Stress hattest mit deinen Eltern, mit deinem Vater? Kleine Konflikte, Pubertät?
Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn ich erinnere mich, als ich war, ich weiß nicht, 12 oder 13 Jahre alt und ich möchte allein zu einem englischen Institut, wo ich habe Englisch gelernt und das war in Surcos, das ist eine Nachbarbezirk von Villa Salvador und er hat mir gesagt, nein, du bist so klein und Lima ist eine große Stadt und es gibt so viele schlimme Menschen, dass...
Es ist viel Gefahr draußen.
Ja, aber naja, das war, ich glaube, eine normale
Sorge der Eltern um die Kinder. Und bist du dann hin oder bist du dann...
Ich glaube, nur ein oder zweimal, wenn meine Eltern gegangen, nicht mehr abgeholt. Ja, das war die eigene Lösung, dass ich zurück nach Hause gegangen. Ja.
Und warst du stolz?
Ja.
Ich schaffe das.
Kennst du das auch, diese Art von Sorge und Konflikten? Gisela, du bist selber schon Mutter und hast da diese Gefühle, aber wie war es bei dir, als du als junges Mädchen in Peru gelebt hast mit deinen Eltern?
Okay, meine Mutter sorgt sich bis jetzt. Ich glaube, für eine Mutter ist dein Kind ist immer dein Baby. Ja, komischerweise, ich sehe meine Kinder noch klein und wenn meine Kinder mit anderen Personen oder mit ihrer Gruppe sind, ich denke, wow, ja, mein Kind ist groß geworden. Aber ich finde, in einer Seite, meine Mutter hat mir diese Freiheit gegeben und es ist sehr, sehr, sehr interessant. Vor meinen Freundinnen war ich mutig. Aber im Vergleich, wie die deutschen Frauen hier sind, es ist ganz normal. Weil als ich 18 Jahre alt war, wollte ich fahren. Und ich war, und nicht so viele Frauen haben in dieser Zeit Autos gefahren. Und und ich mit anderen Freunden konnten Auto fahren, die anderen nicht oder bis jetzt nicht. Und ich hatte kein Problem mit einer Kombi streiten. Ja, also ich habe einfach die Fenster aufgemacht und dachte, hey, was ist los mit dir? Hier ist meine Spur. Und el Cobrador, dieses Wort existiert nicht auf Deutsch.
Ja, das ist so ein bisschen der Schaffner. Also so wie im Bus gibt es halt auch jemanden, der den Fahrpreis kassiert.
Ja, ja, und der Cobrador, der Schaffner, hat der Fahrer gesagt, hey, langsam, la señorita ist achora. Ja, langsam, die Frau... die Frau lasse sich nicht, dass wir in ihre Spüren fahren. Ja. Und mein Vater hat mir verboten, du kannst nicht deine Fenster offen machen. Ja. Also diese Sorge war. Aber in anderer Seite, ich war in zwei verschiedenen freiwillige Projekte, aber die Projekte waren nur am Wochenende und war mit anderen Personen, es waren Studenten, aber wir kennen uns nicht. Und das Projekt war in Guaral vor einem Monat und alle zusammen wie eine WG leben. Meine Freundin hat mir gesagt, ich konnte nicht, Gisela, es ist so voll Risiko und bla bla. Und meine Eltern haben einfach akzeptiert.
Und wie alt warst du?
Ich war schon mehr als 20 Jahre alt. Aber also, ich sage dir, ich war in der Universität so 2000. Ja, also 2004 vielleicht. Und also meine Freundinnen haben mich gefragt, aber wie machst du das? Und meine Eltern, ja, also wenn du möchtest gehen, geht. Ist kein Problem. Aber das ist ganz normal vor hier.
Ja.
Ja, aber in dieser Zeit war nicht normal. Bis jetzt bin ich die Einzige von meinem Freundeskreis mit diesen Projekten. Oder es war ein Projekt, un techo para tu país. Es ist ein Wochenende, man soll mit anderen Leuten ein Haus für eine arme Familie bauen. Mhm. Und das war auch in einem Camping und tagsüber bauen wir ein Haus, ein Holzhaus für eine arme Familie. Da auch war ein Wochenende mit unbekannten Leuten. Und meine Freundin, aber wie hast du keine Angst und bla bla bla. Und ich sage, nein. Und meine Eltern sagen, ja, mach das.
Und wovor haben deine Freundinnen da Angst? Weil die Leute unbekannt sind?
Genau.
Fremde?
Fremde.
Das macht man nicht.
Ja. Und ich denke, wenn alles Fremde ist, hat die Leute Angst und so reagieren so und sie möchten nicht weitermachen. Und zum Glück hat meine Mutter hat Angst mit mir, als ich in eine Disco gegangen bin. Aber meine Mutter hatte nicht Angst, dass ich in ein Projekt vor Wochenende gegangen bin.
Ja.
Es ist komisch, meine Mutter sagt, nee, vor die Disco ist schon in der Nacht, aber vor die Projekte, meine Tochter ist in Gruppe, aber alle sind Freiwillige und es ist keine Gefahr. Ja.
Ja, ich erinnere mich auch das erste Mal, dass ich war, nicht in einer Disco, aber in einem Festival mit Freunden, das war, ich glaube, 5 oder 4 Jahre älter als ich. Mein Papa hat mir gesagt, dass diese Nacht meine Mutter hat nicht geschlafen. Ja, aber ja, es ist schon passiert.
Ja, das gehört eben auch dazu, glaube ich, da sich durchzusetzen, seine eigenen Erfahrungen zu machen und aber auch loszulassen auf Seite der Eltern. Und ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Ebenen, wo man sich durchsetzen muss, ne? Im Straßenverkehr oder auch auf beruflicher, auf frauenrechtlicher Ebene. Ganz kurz nochmal vielleicht zum Straßenverkehr in Peru. Wenn man in Peru streitet auf der Straße oder Auto fährt, dann lernt man, glaube ich, auch anders Auto fahren wie hier, wo sich fast alle an ganz die anders. Regeln hören.
Ich halten. War ein Bild. Also ich war wilder, als hier gefahren bin. So bei mir ist es, aber warum sehen mich die Leute so? Es ist eine Fähigkeit, so kann man. Weil ich erinnere mich als meine... Okay, ich hatte schon einen Führerschein in Peru. Aber hier, man braucht einen deutschen Führerschein.
Der hat
aber
gegolten,
man darf 6 Monate hier fahren. Ich habe diese 6 Monate benutzt. Und es war so, ich war in der Bundesstraße und ich habe nicht gewusst, wohin soll ich weiterfahren. Vielleicht soll ich rechts in der Ausfahrt gehen oder nicht. Ich wollte einfach an die rechte Seite parken und ganz genau gucken, was kann ich machen. Und mein Freund, in diesem Moment war mein Freund, hat gesagt, nein, das ist verboten. Ich sage, warum? In Peru kannst du machen. Du parkst in einer Seite und deine Blinker ist kein Problem. Und sagt, nein, diese Sachen darfst du nicht hier. Oder einfach, andere Person wollte auch parken. Die andere Auto ist gekommen und ich habe einfach so rechts und dann links alles in 1 Minute gemacht. Und es war in einem Dorf und alle Leute von dem Dorf haben mich so gesehen. Ja.
Und wie ist der Verkehr in Peru?
Katastrophe.
Ja, man kann nicht in eine Auto oder in ein Auto vertrauen, weil hier, ich war, ich glaube, meine erste Woche hier in Tübingen, das war, die Auto bleibt oder stoppt und dann die Leute können der Straße gehen und das ist alles. Und in Peru, man muss zuerst der Auto gehen und dann die Leute.
Für mich ist sehr süß, wie die Deutschen machen Platz für einen Krankenwagen. Für mich bis jetzt ist sehr, sehr süß. Es ist ein sehr süßes Gest von aller Gemeinschaft. Weil als ich in Peru war, ich habe immer einen Krankenwagen gesehen und ich bin immer hinten von den Krankenwagen gefahren, weil so hatte ich Platz und noch schneller fahren. Ja. Ja. Also so kann ich hier, also so darf ich nicht hier machen.
Das steht unter Strafe, ja.
Ja.
Die Rettungsgasse, das Phänomen der Rettungsgasse, mhm. Ja. Das muss man bilden. Und warum ist es in Peru so chaotisch mit dem Verkehr? Was glaubt ihr? Es gibt zu viele Autos wahrscheinlich, ne? Also der so öffentliche Autos. Verkehr ist einfach auch, glaube ich.
Sie respektieren nicht so viel die Regeln. Oder nur in einem Viertel, wo Miraflores ist, respektieren San Isidro, Menschenseite von Surco, San Borja auch,
ja.
Aber die anderen Viertel nicht. Weil die Autorität hat nicht so viel Wert. Oder es ist, die Polizei akzeptieren auch dein Geld. Also, in Deutschland ist verboten. Also, in Deutschland ist sehr, sehr schlecht und du kannst in die Gefängnis gehen, aber in Peru nicht. Und in Peru, die Leute sagen, hier ist vor deine Inca-Cola, vor deine Bier oder vor deine Menü.
Ja.
Aber, und deswegen, wenn dieses Respekt ist nicht hoch, du machst alles und du machst alles, wie du kannst. Ja.
Mhm.
Und es gibt einfach dieses, ich habe auch in Peru gemacht, ja. Ich bin mit Auto in jeder Ecke, sollst du deine Hupe machen. Ja.
Klaxon.
Deine Klaxon, ich habe auch gemacht. Also ich war mit 50 oder du weißt bestimmt in eine normale Stadtstraße, kann man so sagen. Ich war schon mit 100, weil ich weiß, in dieser Straße ist nicht so viel Verkehr und diese Straße ist super, weil wenn du schnell gehst, ist gleich wie Galopp von einem Pferd. Also, aber diese Sachen sind nicht hier erlaubt, weil hier sind bestimmte Regeln und die Regeln funktionieren hier. Wenn jemand nicht respektiert, hat eine Strafe. So passiert in Peru nicht.
Und warum hast du da immer die Hupe benutzt?
Weil die andere Auto hat gewusst, dass ich komme.
Ja, zur Warnung. Ja, genau.
Warnung.
Mhm.
Ja.
Genau.
Warnung. Und so. Deswegen von meinem Mann war nicht logisch, wie kann es sein, also nur 6 Monate kannst du fahren, aber danach nicht, dann du brauchst einen Führerschein. Und er sagt, aber es ist komisch, weil in 6 Monaten du kannst alles machen und jetzt nicht mehr. Ja, und ja, also, ahora estoy más domesticada.
Gezähmt.
Jetzt, ja.
Also du hast hier dann den Führerschein nochmal neu gemacht.
Genau, jetzt kann ich nicht in Lima fahren.
Wie? Jetzt darfst du nicht mehr in Lima? Oder,
nee, no, jetzt, ich kann nicht mehr in Lima fahren. Jetzt funktioniert nicht mehr. Ich bin jetzt sehr respektvoll und ich kann nicht, funktioniert nicht mehr. Ich bin zivilisiert.
Aber hier gibt es auch nicht diese Kombis oder die legalen Linien, weil ich habe, ja, hier in Tübingen oder in Deutschland gibt es legale Linien von der Stadt und du weißt, um wie viel Uhr, zum Beispiel der Stundenplan, mhm. Und in welche Hauptstelle du musst einsteigen oder aussteigen Und in Lima, man kann in der Esquina baja, in diese Ecke ich aussteige.
Ja. Aha. Und, ja. Und der Mikrobus ist ganz in der linken Seite und in einer Minute ist schon in der rechten Seite und du kannst absteigen. Ist unglaublich.
Kreuz und quer und das bei 5 oder 6 Spuren nebeneinander. Ja.
Mhm. Ja.
Also schon ein Phänomen. Ich finde es immer wieder auch faszinierend, auch diese alten Busse, die zum Teil da noch rumfahren. Also es gibt ja schon auch große Busse und auch Metropolitano, es gibt auch Linien, es gibt immerhin den Tren Elettrico, eine Art von Linie, von Zuglinie, aber es ist trotzdem noch ein überwältigender Teil funktioniert mit diesen kleinen Kombis, also diese Minibusse sind es so auf eine Art mit, aber auch, die sind hier wie so ein VW-Busgröße ungefähr, aber da passen auch, wenn es
10 Leute,
ja, mindestens.
Oder
ne?
mehr, weil die Leute können auch in der kleinen Flur aufstehen. Armen Nacke. Aber so geht auch.
Und was ich auch faszinierend finde, ist der Cobrador, wenn sie dann an der Haltestelle fahren oder wenn der Bus leer ist, die rufen dann immer das Fahrziel aus. Ne? Ja, ja. One Chaco, One Chaco, One Chaco und so. Ne?
Also, oder mit, mein Mann war fasziniert, wie die Cobrador macht mit dem Mund, dieses Kleingeld, Laut. Ja. Die Laut.
Ja, die genau.
Ja. Aha.
Und in den großen Bussen, da ist es ja dann auch so, oder auch in kleinen, immer wieder kommen auch Leute rein, die einem was verkaufen wollen oder die Musik machen.
Mhm. Ja, zum Beispiel, ich habe mit Ex-Freiwilligen von UG, von Ullen-Gymnasium, in den letzten Monaten getroffen und wir haben gesprochen, was vermisst du von Peru? Und sie beiden haben mir diese Sache gesagt.
Der Bus.
Dass du kannst in der Bus reisen und außerdem eine Sache einkaufen oder Musik hören, aber hier, das passiert nicht.
Hier ist langweilig, Busfahren.
Also da kann es ja wirklich auch sein, eine Person, die Bonbons verkauft, erzählt eine ganz lange Geschichte da drumherum.
Ja.
Mhm. Und dann auch in einem ganz eigenen Erzählstil.
Mhm.
Also dieser, na, oh, Signore, Signore, also so eine Melodia, die dann da mitkommt und dann una Kollaboration.
Ein Freund von mir, ist auch ein Kollege, ist Psychologe. Es war sehr interessant, weil wir haben mit Geschichte, mit Märchen gearbeitet. Und er hat in ein Suchtzentrum gearbeitet, wegen der Droge. Und ein Teilnehmer von seinem Workshop hat weiter mit den Märchen gearbeitet. Und er war in einem Mikro, in einem Bus. Also mein Kollege war in einem Bus, er hat einfach das hingesetzt und dann ein Mann ist gekommen, der Buenos días, señores, señores, hoy les voy a contar un cuento. Und dann, und der andere Mann ist auf dem Bus gestiegen und er hat erzählt, guten Morgen, alle zusammen, ich erzähle heute ein Mädchen. Und dann, es war meine Kollegin da, der Lehrer, der Märchenlehrer, und vor ihm war fasziniert. Und dann der andere Mann hat gemerkt, mein Lehrer ist da. Und am Ende haben beide hinter noch weiter gesitzen und noch weiter gesprochen, wie ist jetzt bei dir und bla bla. Aber es ist sehr süß, es ist sehr schön.
Wahnsinn, ja. Also Märchen sind ja im Prinzip ja auch Geschichten und mit einer Geschichte, mit einer guten Geschichte kann man auch was verkaufen.
Ja.
Man kann heilen, also so die Seele heilen, aber man kann auch was verkaufen damit, mit einer guten Story.
Ja, und ich finde es sehr interessant, einmal habe ich einen Slogan gefunden, el que no viajaba en combi no ha estado en Peru. Es ist echt, es ist wahr. Also man soll im Bus fahren und danach sagen, ich war in Peru, weil es ist eine ganz andere Welt. Also man kann mit vielen Leuten sprechen über Probleme und bla bla.
Ja.
Und das, du kennst nicht, die andere Person kennt nicht, aber ja, man kann eine Stunde sprechen.
Ja, klar.
So therapeutische Stunde.
Ja, wer das nicht erlebt hat, der hat nicht das wahre Peru erlebt, genau. Ne? Ich glaube, alle Leute, die nur Taxi fahren, denen fehlt ein ganz wichtiger, essentieller Punkt.
Ja. Oder in einem Mototaxi fahren.
Auch.
Genau, Via El Salvador ist ja da, ist ja im Zentrum von Lima, fahren die nicht.
Nein.
Aber was ist das Besondere an Mototaxis?
Ja, es ist eine kleine, wie kann ich sagen?
Ein Dreirad, ein dreirädliches, so eine Art Rikscha, so ein bisschen.
Ja, und man zum Beispiel, als ich eine Schülerin war, ich habe diese Mototaxi benutzt, zu der Schule gehen, und das war ja nicht so teuer. Ich glaube, das war 2 Soles. Von meinem Hause zu viel Alegria, aber ungefähr das war sehr praktisch, weil wenn du hast nicht so viel Zeit und die Bus warten, du kannst eine Mototaxi benutzen.
Und die sind auch billiger, oder? Ja, die sind sehr günstig nochmal.
Ja. Vor Corona geht gut.
Ja.
Und die sind auch ja sehr optisch, ne? Ganz besonders. Die haben im Design her, sind diese Mototaxis, die haben ja auch eine ganz bestimmte, ja, ein bestimmtes Aussehen, so diese bunten Farben und Formen und irgendwie noch irgendwie Maskengesichter sind da manchmal hinten drauf. Das fand ich auch sehr faszinierend. Ich habe hier tatsächlich auch noch was gefunden, was zu diesem Thema passt. Also hier habe ich einen Bus, der Gas gibt. Und zwar in Peru von außen aufgenommen mal, aber das finde ich auch, es klingt ziemlich gut. Man hört richtig, dass die Dieselwolke, die hinten rauskommt, also das ist natürlich auch ein Problem von diesen vielen Bussen und Fahrzeugen. Die Luftqualität in Lima ist ganz verheerend.
Ja, im Zentrum in Lima noch mehr. Also jemand geht ins Lima-Zentrum und dann, wenn ich erzähle meine Geschichte, dann ich war wieder zu Hause. Aber so war, als ich schon hier gewohnt habe. Also ich war nicht mehr gewohnt. Ich habe schon hier gewohnt und dann ich war vor Weihnachten in Lima. Ich war im Lima-Zentrum und dann habe ich gemerkt, dass meine Augen jucken wegen des Staub. So habe ich vorher nie gemerkt. Also man soll draußen sein, also in Europa sein oder hier in Deutschland, und dann geht nach Lima Zentrum und ist eine große Unterschiedlich, weil dann mein Körper war nicht mehr gewohnt. Es ist schade, weil in Lima, meine Eltern wohnen in der Nähe von Benavides, ist eine große Avenue, eine große Straße, und jetzt, wir können nicht in Benavides laufen, weil wir merken dieses Staub von die ganzen Busses. Vorher habe ich nicht gemerkt. Vorher war ich gewohnt. Ja.
Ja, ein großes Problem, bis da dann hier Dieselfilterreinigungs- oder eben noch mehr auch Elektromobilität, das wird wahrscheinlich noch länger dauern. Ist zwar auf der einen Seite gut, dass die Sachen lange benutzt werden, aber wenn es halt dementsprechend dreckig ist.
Deswegen, ich finde, viele Politiker in Deutschland sprechen über die Umwelt und viele Sachen, aber manchmal denke ich, sie denken, dass Deutschland ist eine Seifenblase, weil die Umwelt ist nicht nur, was passiert in Deutschland, es ist überall, also vor ganzes Welt, vor alle Länder.
Ich habe nochmal hier 2 Beispiele. Ein Cobrador habe ich tatsächlich auch aufgenommen. Ja, Achtung.
Ja.
Das war in Cusco und noch sogar auch, es gibt ja auch so Verkehrspolizisten und die manchmal so Ansagen machen und wild pfeifen im Verkehr, habe ich hier auch noch.
Mhm.
Also auch die Fähigkeit, mit dieser Trillerpfeife so verschiedene Töne rauszubringen und so streng zu sein auch. Ne? Dieses Pfeifen hat ja, es ist wie, wenn du mit der Faust oder mit dem Zeigefinger irgendwie drohst. Ja? Ganz, ganz besonders. Ja, und ich finde, über diese Geräusche kommt auch wieder das Gefühl hoch.
Ja.
Verkehr.
In unserer letzten Reise in Peru, wir waren in Cusco. Und meine Kinder, als wir wieder hier waren, oder als wir hier wieder gekommen sind, haben meine Kinder immer gesagt, Cusco, 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 Cusco. Und manchmal ab und zu sagt noch Rafael, Cusco, Cusco, Cusco.
Jetzt hier haben wir so viel über den Stadtverkehr geredet, da finde ich, weil, wenn wir wieder beim Thema Reisen sind, dann muss man aber auch den Überlandverkehr in Peru ansprechen, weil da kann sich Flixbus nochmal eine Scheibe abschauen, was in Peru möglich ist, wie man da mit Bussen bequem reisen
sehr
kann.
Bequem. Ja, es ist ein Bett.
Buskammer, ja, und Buskammer. Das stimmt, ja.
Ja. Ja, und das existiert hier nicht.
Ein Busbett.
Ja. Für mich war es sehr interessant, weil ich habe immer mit Stunden gesprochen. Okay, von Cusco, von Lima nach Cusco sind 18 Stunden. Aber hier haben die Deutschen immer mir gefragt, aber wie viele Kilometer? Ja, keine Ahnung. Es ist eine Stunde. Ja, sind die Andes?
Genau, da sind die Anden dazwischen. Ja. Da geht es mal auf 5000 hoch kurz zwischendurch. Ja.
Oder wie viel, ich weiß, von Lima nach Tumbes sind 24 Stunden. Wie viele Kilometer? Keine Ahnung. Ja.
Und da gibt es aber schon auch noch ein bisschen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Busflotten und Gesellschaften? Oder welche, was gibt es da dann?
Früher war Fiori.
Oder Siva.
No, Fiori war eine Bushaltestelle.
Ach so.
Das ist informelle Bushaltestelle.
Ja, ja.
Jetzt ist nicht mehr.
Ja, aber ich meine die Empresas, ne?
Ja,
auch die
Empresas.
Die Firmen auch, ne? Die verschiedenen.
Das war meine Idee. Also in Fiori waren kleine Firmen, das du nicht kennst.
Ach so, ja, die verschiedenen Terminals
Es ist ein Terminal und dieses Terminal, du kennst die Firma nicht. Weil manchmal ist ein alter Bus und das Bus kommt und du bezahlst klar. Sehr billig und du gehst, aber du weißt nicht, wie geht's die Karosserie von diesem Bus. Und die große Firma, klar, ist
Siva Flores, glaube ich.
Cruz del Sur.
Ormeño.
Tepsa.
Ja, Tepsa auch.
Ja.
Die fahren aber halt dann die großen Strecken zwischen den Metropolen. Aber wenn man dann von Cajamarca nach Selendín möchte, dann geht es halt nur noch mit der kleinen Firma.
Ja, der kleinen. Genau. Und niemand weiß, wie heißt die kleine Firma.
Ja, aber man findet sie auch. Ne? Und auch, es gibt ja auch das Buchungsportal in Peru, Redbus, glaube ich, ist auch sehr komfortabel. Man hat eine Plattform und kann alle Firmen, alle Empresas, alle da buchen. Und jetzt nochmal die Ausstattung zu den Bussen. Also das sind ja nicht nur Betten, sondern es ist ja auch breit. Es ist wirklich, dann hier sind ja immer 4 Sitze in der Breite von dem Bus. Bei den Buskamas sind es 3 Sitze nur noch in der Breite und man kann sie wirklich fast bis in die Horizontale klappen.
Und gibt es auch eine Terramosa? Ist wie ein Fluandes, aber vor Bus. Und sie gibt dir deines Frühstück, Mittagessen, Abendessen,
Pflegung,
auch eine Decke, Kissen, ein Film. Man kann auch einen Film sehen.
Das ist auch nochmal ganz speziell, finde ich, das Unterhaltungsprogramm in den Bussen.
Bingo spielen.
Wirklich?
Ja,
echt?
Ja.
Das habe ich noch nicht erlebt.
Ja. Ich auch nicht.
Aber so die Hollywood-B-Movies, viel Action und so ist immer im Filmprogramm. Was ja oft dann, also heute gibt es vielleicht auch mit, wie im Flugzeug, mit dem Bildschirm am Vordersitz, aber früher, oder es gibt auch immer noch diese Busse, wo da hängen oben dann 2 oder 3 Bildschirme, die Lautstärke wird voll aufgedreht und Kinder schauen sich die härtesten Actionfilme an.
Ja, das war ein Problem.
Krass.
Weil nicht nur Actionfilme, auch andere Filme.
Du, ja.
Manchmal hat meine Mutter und meine Vater gesagt, du bleibst unten. Nicht horrig, nicht schauen. Es ist nicht für dich. Ja.
Aber klar, es sind einfach große Entfernungen in Peru, ja. Ne? Und es ist, die Anden sind überall präsent. Klar, die Panamerikaner an der Küste, da kann man, da fahren die Busse auch schnell mit 100 oder so, aber es sind schon große Entfernungen, aber dafür finde ich auch sehr, sehr gut ausgebaut. Ne? Also dieses Reisenetz.
Ja.
Welche Reiseerfahrungen habt ihr sonst noch so vielleicht auch aus eurer eigenen jetzt Geschichte? Oh nee, wir müssen jetzt hier noch. Wir haben angefangen mit deiner Reise nach Lörrach und sind fast am Ende der Sendung und haben noch gar nicht den zweiten Teil deiner Herbstferie müssen wir noch besprechen.
Jetzt zurück in deine Ferien.
Dann reden wir über das andere reden wir beim nächsten Mal. Aber jetzt erzähl noch von Berlin. Du warst in der Hauptstadt.
Ich war auch in, ich glaube auch vier Tage. Ich war da mit meiner Gastmutter. Und ja, das war eine total wunderschöne Erfahrung. Sie hat auch da Freunde und jeden Nacht, wir haben ihre Freunde besucht und eine Freundin oder eine Ex-Kollegin von ihr ist verheiratet mit einer peruanischen Frau. Das war total wunderschön, mit ihr sprechen, wie war ihre Erfahrung hier, wie ist das Leben, diese Unterschiede wie Deutschland oder Lima oder in Peru. Ja, das war total schön. Ich habe auch die typische Erfahrung von einer Touristin. Ich habe nach dem Bundestag gegangen oder die Berliner Dom und auf jeden Fall die Mauer, eine Teile von der Mauer gesehen. Ja, und viele Museen auch. Ja.
Hat es eine gute Zeit?
Ja. Leider nicht die erste Tag, weil das Wetter war sehr schlimm, dass die ganze Tag geregnet, aber dann das Wetter war wunderschön.
Berlin versus Tübingen im Vergleich? Was?
Eine große Unterschied. Am Anfang erinnere mich ein bisschen Lima, weil die Verkehrsmittel, das war wie eine große Weg. Du musst, ich war nur, ich glaube, mit meinem Handy, meinem Handy, okay, welche Linie, welche U-Bahn, S-Bahn oder gibt es so viele Menschen als hier in Tübingen, ein bisschen kleiner.
Also der Vergleich mit Lima, ist also.
Bei mir war so. Ja. War auch sehr ähnlich. Ich habe wie in Lima gefühlt.
Ja, wirklich?
Ja.
Auch wenn es, glaube ich, wenn man es näher hinschaut, ist es sicher nochmal ganz anders. Ne?
Ja, aber Berlin hat eine starke Geschichte. Weil ich habe die Museums gesehen und dann man sich manche Bilder und wie war die Erfahrung von den Leuten, sie wollten fliehen. Es war auch hart. Ja.
Was hast du da gedacht, als du die Mauer gesehen hast? Das ist ja jetzt auch wieder der Jahrestag gewesen.
Ich habe nur gesagt, okay, das ist eine Teile von der Geschichte von Deutschland oder die ganz Deutschland. Aber dann gefällt mir, wie die Maler und Malerinnen haben diese Bilder oder gemalt. Aber dann ich habe gedacht, okay, das ist außerdem eine Tourismusplätze, weil es gab so viele Menschen und aber ich erinnere mich auch eine Haarteile von der Geschichte, dass es gab so viele Familien, das war vertrennen von dieser Mauer und es ist hart.
Das war die East Side Gallery, oder?
Ja,
das ist, glaube ich, der längste Abschnitt von der Mauer, der noch steht und der auch so erhalten worden ist, wie er.
Ja, und außerdem in der Nähe vom Brandenburger Tor gibt es an dem Boden kleine Linien und da meine Gastmutter hat mir erzählt, das war die Mauer und ich war auch in einem kleinen Museum, wo sagt, wie war diese Teile mit Soldados. Soldaten. Soldaten von die, ich weiß nicht, ich glaube die USA oder so. Und das war, du kannst sehen, oder ich habe ein Bild gesehen, wie in dem Brandenburger Tor war, in der Mitte von der Mauer. Und ich erinnere mich an ein Bild, dass viele Leute von den S-Teile hat gesehen, diese, und ja, das war schwierig und traurig, ja.
Spürst du, hast du das Gefühl, das ist noch irgendwie präsent oder wird es so, ne, auf eine Art vermarktet, aber diese mhm. Teilung, jetzt mehr als 30 Jahre, es ist auch schon wieder her, aber spürt man das noch in Deutschland?
Ja, es ist, ich glaube ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie die jungen Leute denken darüber, aber ich habe mit ein paar älteren Leuten oder Leute, das in diesen Jahren war jung und hat, diese Leute hat mir gesagt, okay, dass es eine Schwierigkeit und man muss nicht so viel darüber sprechen oder mit Leuten, dass die Zweite Weltkrieg gelebt haben, dass es ein schwieriges Thema zu sprechen. Ja.
Aber auch da geht es ja auch um die Erinnerungskultur und genau. Das Gedenken auch an diese Zeit wach zu halten, was da ja auch alles passiert ist und so mit der Stasi und weiteren Sachen. Aber klar, war nicht alles schlecht, auch in der DDR, aber es gehört zur Geschichte dieses Landes und wirkt sich auch bis nach Tübingen aus, auch wenn hier viele Leute ja damit auch keinen so viel zu großen Bezug haben. Spannend, na, ich glaube, wir knüpfen da wieder dran an beim nächsten Mal. Vielen Dank,
gerne,
dass ihr da wart.
Vielen Dank auch.
Gisela und Ariana, du bist jetzt wieder in den Herbstferien vorbei, bist wieder in der Schule, läuft alles normal?
Ja, ich organisiere mit einer Spanischlehrerin die Peru AG. Das ist eine kleine Gruppe, da wir über Peru sprechen oder auch außerdem von der Schulpartnerschaft und Städtpartnerschaft. Und wir organisieren auch die 9. Dezember eine Adventskonzert. Das ist ein Benefizkonzert für unsere Partnerschule. Ja.
Und wo ist das dann?
Ich glaube, in der ULAM Mensa.
In der Mensa der ULAND, ULAND Mensa, ja. Vom, ja, von den Schulen dort zusammen wird es ja genutzt. 9. Dezember, ja. Solidaritätskonzert für Fei Alegria.
Genau.